Hallo und herzlich willkommen bei It's Time for English, dem Podcast für Englisch in der Grundschule von Westermann. Ich bin Lena und unser Thema heute ist Storytelling. Dazu spreche ich mit unserer Expertin Gisela Ehlers. Gisela Ehlers unterrichtet nach ihrer Pensionierung auch weiterhin Englisch in den Klassen 2 bis 4. In ihrer Funktion als Lehrerin und auch als Seminarleiterin und Landesfachbeauftragte für Englisch in der Grundschule und Sekundarstufe 1 in Schleswig-Holstein hat sie einen langjährigen Erfahrungsschatz erworben. Außerdem hat sie in verschiedenen EU-Projekten unter anderem die Storyline-Methode für den Fremdsprachenunterricht untersucht und verbreitet. Für Westermann hat sie verschiedene Englischwerke für die Grundschule und auch für die Sekundarstufe verfasst. Gisela, welche Bedeutung hat denn die Storytelling-Methode im Englischunterricht der Grundschule?
Ja, zunächst mal hallo und ich finde das ganz toll, dass wir auch Zeit finden, über die Methode Storytelling zu sprechen. Es handelt sich dabei ja nämlich um ein besonders geeignetes Mittel für die Grundschullehrer und ich würde fast auch sagen, ein lehrreiches Experiment für die unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen, eine Fremdsprache zu erlernen bzw. zu unterrichten. Ich erinnere mich noch gut an eine Aussage in einem Workshop mit Herrn Professor Hans-Eberhard Pifo, der damals sagte, meine Damen und Herren, bedenken Sie doch mal, do not teach a language, but talk it into your learners. Und genau das ist für mich Storytelling. Es ist eine Möglichkeit, eine Fremdsprache ganzheitlich, authentisch und handlungsorientiert zu unterrichten, aber auch für die Kinder in dieser Art und Weise zu erleben. Unsere Kinder sind nämlich Spezialisten im ganzheitlichen Spracherwerb. Beim Training des Hörverstehens bauen wir ja auch darauf, dass sie sich stufenweise entwickeln und dann in der Stufe des Global Understanding die Fähigkeit aufwenden, mit individuellen Vermutungen zum Inhalt des Gehörten die Bedeutung aus dem Kontext, der ihnen angeboten wird, aus einer Situation, aus Gestik, Mimik, aus Vorerfahrung und, den Inhalt abzuleiten. Die Kinder haben nämlich die Fähigkeit, mit ihrem lebhaften Vorstellungsvermögen halb oder auch sogar Nichtverstandenes zu ergänzen. Es fällt ihnen leicht, sich mit Geschichten und deren Figuren zu identifizieren. Und das hilft dann auch beim Verstehen. Ich hatte in meiner Zeit als Seminarleiterin einmal den schottischen Storyteller Jim Wingate zu Besuch. Der hat dann in einer Aula dieser Grundschule, wo wir da an dem Tag tagten, Kindern aus Klasse 3 und 4 drei Stories erzählt. Meine Seminarteilnehmer und Teilnehmerinnen waren erstaunt, A, wie auch unruhige Kinder gebannt zugehört haben und B, was die Kinder alles verstanden und natürlich auch assoziiert haben. Ich habe hier ein Statement aus seinem Beitrag zum Thema Storytelling in der Fachzeitung Fremdsprachen Frühbeginn, Heft 599, mitgebracht. Das kann ich gern mal zitieren.
Ja, bitte.
Mr. Wingate äußerte sich damals folgendermaßen: Our pupils' brains are designed to experience language as a whole, not as analyzed grammar and vocabulary lists. Our pupils have ready-made strategies for understanding language as a whole. Und diese Aussage, ich finde das so absolut treffend, weil das auch meine langjährige Arbeit mit den Kindern in der Grundschule absolut unterstreicht. Ich verstehe auch einige Kolleginnen und Kollegen manchmal gar nicht, die immer Angst haben, wenn in irgendeinem Satz, in einer kleinen Story auch nur eine unbekannte Vokabel vorkommt. Unsere Kinder, die lernen in Klasse 3 und 4, die sind noch so offen für das Erkennen und Experimentieren in ihrer Welt, dass die da gar keinen großen Hindernis sehen, sondern einfach sich vorstellen, was es wahrscheinlich heißen könnte. Und diesen Ansatz, habe ich auch viele Jahre in meiner Praxis verfolgt. Wenn wir den Kindern solche altersgemäßen sprachlichen Angebote machen, werden sie nämlich, wovor ich ja sonst warne, in dem Sprachbad nicht untergehen, sondern immer besser schwimmen lernen. Normalerweise warne ich ja davor und sage, mein Gott, dieses Sprachbad, von dem wir immer reden, wie soll ich das denn in diesen 2x40 Minuten, die uns ja nur verbleiben, pro Woche überhaupt anbringen? Und wenn ich jetzt noch höre, dass einigen Bundesländern auf eine Stunde reduziert ist, das ist fast schon ein No-Go. Aber das Wahrnehmen und Vermuten der Vorgänge in einer Situation summiert sich bei den Kindern dann zum Verstehen der ganzen Story. Und das macht sie absolut stolz und ermuntert sie auch, sich selbst dann sprachlich einzubringen. Es ist manchmal recht lustig, wie sie dann so mit Einwortsätzen um sich werfen, aber auch Mimik, Gestik einsetzen oder auch immer mal eine bereits vertraute Satzwendung finden, um das zu spiegeln, was die Story bei ihnen ausgelöst hat.
Ja, lass uns nochmal auf die Bedenken zu sprechen kommen, die du eben schon erwähnt hast, die einige Lehrkräfte haben. Wie stellst du sicher, dass die Kinder von einer Geschichte möglichst viel mitnehmen, auch wenn sie noch nicht mit allen darin enthaltenen Wörtern vertraut sind?
Ja, ich glaube, das Mirakel liegt schon allein darin, dass wir, wenn wir mit so einer Story kommen, egal ob mit oder ohne Bild und so weiter, dass die Kinder dann schon auf den Modus schalten, Entspannung. Und Entspannung heißt jetzt nicht faulenzen, sondern gespannt sein, offen sein für das, was da kommen kann. Und ich erlebe es dann immer wieder, dass auch ganz schwache Kinder wirklich die Ohren spitzen und ich dann in der Lage bin, natürlich auch durch meine Auswahl von kleinen zusätzlichen Aufgaben und meiner eigenen Körpersprache und so weiter, eine Vielseitigkeit herzustellen und damit auch alle Lerntypen erreiche. Es geht wirklich darum, dass Story im Grunde den Schalter umlegt und sagt, entspannen, genießen, versuchen in diese Sprache einzutauchen. Und am besten geschieht das ja, wenn ich die Darbietung der Story nicht mit einem Video und auch nicht gleich mit einem Picturebook anfange, sondern wenn ich selbst erzähle, wenn ich mich selbst einbringe. Mhm. Ich kann nämlich beim Erzählen für meine speziellen Zuhörer ja auch Pausen machen. Ich sehe sie ja beim Erzählen an. Ich kann eine Wiederholung einbauen. Ich kann Gestik-Mimik einstreuen. Kann auch Geräusche machen dazu oder die Sprache pantomimisch klären. Ich kann zum Mitmachen animieren. Und das ist so ein ganzer Strauß von Sicherungsmaßnahmen eigentlich für das einzelne Kind, dass keiner sich da hinsetzt und denkt, oh, hoffentlich verstehe ich auch alle Wörter. Das passiert überhaupt nicht. Selbst bei Past-Tense-Formen oder einigen unbekannten Wörtern ist das kein Hindernis. Habe ich die Kinder darauf vorbereitet, dass sie eventuell nicht alle Einzelheiten verstehen werden? So beruhigt sie das, aber schärft auch ihren Wunsch, möglichst ganz viel zu verstehen. Und bevor ich jetzt vor lauter Begeisterung den Faden verliere, also ich habe mich schon vorbereitet und ich würde jetzt dann gleich mal zu den Punkten Ziele, Funktion, Auswahl einer Story, methodisches Vorgehen etwas sagen wollen.
Unbedingt.
Gut, also betrachten wir erstmal die Ziele. So können neben der Ausbildung des Hörverstehens natürlich auch die sehr authentische Nutzung der Mediation genannt werden. Die Lernenden wenden ihre Sprachhypothese an und äußern sich zum Verstandenen gern auch in ihrer Muttersprache als so eine Brücke zu mir, der ihnen dann ja nochmal sagt, yes, you're correct and no, that's not quite right. Und es kommt dann absolut am Ende ja auch irgendwo zur Hinführung zum aktiven Sprechen. Das sind kleine, kurze Kommentare oder auch Kurzdialoge. Wenn ich da zum Beispiel in einer Geschichte von der Vorliebe einer Person für Pferde erzähle, dann kann ich ja zwischendurch mal davon abschwenken und fragen, do you like horses? Und dann mache ich vielleicht, wenn das Wort noch nicht da sein sollte, so eine Reitbewegung. Ah, ja, dann wissen sie alle Bescheid, ja natürlich. Und wenn einer nun skeptisch sagt, nee, dann frage ich natürlich auch nach, what are your favorite animals? Und in diesem kleinen Austausch, der die Kinder gar nicht so irritiert, dass sie nachher sagen, jetzt verstehe ich die ganze Geschichte nicht mehr. Das brauchen sie, um da so eine kleine Insel zu haben, aus der sie sich ein bisschen ausruhen und dann springen sie zur nächsten Insel und können wieder weiter zuhören. Und sie wiederholen ja auch oft verwendete Sprachwendungen. Also eine von meinen Lieblingsgeschichten ist ja Gingerbread Man und da kommt ja diese Aufforderung immer wieder drin vor, run, run as fast as you can. You can't catch me, I'm the gingerbread man. Ja, und solche Sachen, man kann sich ja auch vorstellen, von wem sowas gerne aufgegriffen wird. Nämlich von, ich sag mal wieder, von unseren Butchies. Okay. Die dann also gerne mit ganz viel Elan dann diesen Satz lernen. Und wenn ich dann auch merke, dass er nicht ganz gut kommt und dass sie sich dabei verhaspeln, dann kann ich ja auch ganz schnell mich umdrehen und kann run, run, as fast as you can an die Tafel schreiben, damit nochmal eine kleine Leseunterstützung da ist und sie sich dann eben nicht verhaspeln und da etwas Falsches eintrainieren. Aber ja, ich kann überhaupt während des Erzählens, wenn ich also nicht gebunden bin an andere Materialien, sondern einfach mir alleine folge, dann kann ich das Ganze ja so bereiten, dass alle wirklich schon allein mitkommen, dadurch, dass ich dann hinterher noch weitere Schritte gehe. Ich möchte aber nicht unerwähnt lassen, dass ich ja auch nicht nur so einen Satz mal anschreibe, sondern dass ich eben auch schon vorher so ein Sprachband oder am Smartboard auch das aufblitzen lasse, dass die Kinder dort schnell mitlesen können, sodass die Unterbrechung nicht ganz so lang ist. Aber auf alle Fälle, man kann die mitwirkenden Personen oder Orte auch angeben. Ich kann da auch eine kurze Rollenbeschreibung zum Lesen und Zuordnen anbieten. Ich könnte also beim Gingerbread Man einmal sagen, Kitchen, The Old Lady zum Beispiel. Aber ich könnte auch so einen Satz schreiben wie She wants to bake a gingerbread man. Könnte ja auch da stehen. Und die Kinder, die das so leise für sich selbst lesen, meiner Geschichte folgen, die haben dadurch wieder eine kleine Insel, die sie annehmen und für ihr Gesamtverständnis eben betreten können. Ja, und schließlich ist es dann auch manchmal noch eine Hinführung zum Schreiben, wenn ich das ganze Paket sehe. Denn Kinder lieben es, gar nicht vorgefertigte Bilder, sondern ein Szenenbild selber anzufertigen. Ich gebe dafür extra ganz kleine Papiere, solche Notizzettelchen raus. Und da skizzieren sie jetzt zum Beispiel die Old Lady, die da vor dem Ofen steht. Oder sie malen nur den Gingerbread Man drauf. Aber aus diesen verschiedenen Bildern, die sie selber hochhalten und mit denen sie etwas ausdrücken sollen, machen wir dann an einer Seitentafel so eine Galerie auf. Und dazu könnte ich dann eben im Grunde ein paar Vorlagen fertig gemacht haben, die sie dann da drunter kleben, sodass also sie das Lesen damit einbauen. Und wenn ich noch eine stärkere Klasse habe, ich bin in Klasse 4, dann kann ich natürlich die Story auch als ein Faltbüchlein mit der richtigen Bildfolge austeilen. Und dann gibt es auf einem Bogen extra so kleine Textstreifen, die muss man erlesen und unter die entsprechenden richtigen Bilder kleben. Und am Ende hat man ein kleines eigenes Picturebook. Und das kann im Grunde mit Textstreifen passieren, kann aber auch eine Kopieraufgabe sein. Das kommt ganz auf die Kinder an. Meine augenblickliche Hanna würde sagen, ich kann das doch selber schreiben, während mein Jori froh ist, dass er die Textstreifen richtig, ohne was abzuschneiden, eben hingeklebt hat. Ja, und dann kann es danach auch zu gestaltendem Lesen führen, was wir sonst ja gar nicht so anvisieren. Aber wenn die Kinder dann nämlich quasi die Rolle des Storytellers übernehmen, dann begleitet durch pantomimische Darstellung vielleicht, können sie schon Teile der Geschichte vorlesen. Ich denke, es wird klar, dass der gesamte Vorgang des Storytelling für die Kinder ein ganz kreativer Konstruktionsprozess ist, bei dem sie Neues mit bereits Gelernten verknüpfen können.
Und wie kann das Verknüpfen von Neuem und schon Gelernten am besten gelingen?
Ja, also ich denke, das kommt auf die Funktion der Story an. Zum Beispiel für eine Vertretungsstunde. Wir haben da einen Ordner, in dem jeweils ein kleines Story-Paket abgelegt ist, das man in einer Vertretungsstunde auch für den Englischunterricht gut gebrauchen kann. Am besten sind das dann altersangemessene Geschichten, die dann geeignet sind durch ihre Abbildungen und dann vielleicht noch einem zusätzlichen Worksheet mit vertiefenden Sprachübungen, dass man die ganze Geschichte versteht und auch mit den sprachlichen Elementen arbeitet. Man deckt da alle Kompetenzen ab und je nach Leistungsvermögen kann man mehr oder weniger sprachliche Hilfe geben. Da würde dann eventuell, wenn man so etwas anlegt, ein Wortschatzfeld vertieft werden. Ich kann aber auch sehr gut zum Einstieg eines neuen Themas nach einer Story suchen, in der der Wortschatz, den ich vermitteln möchte, vorkommt. Wenn ich zum Beispiel in Klasse 3 um das Thema Bauernhoftiere arbeite, dann kann ich mir die Story The Big Sneeze aussuchen, denn die hat viele verschiedene Farm Animals in dem Buch, in der Story. Und dann kann ich ebenso sinnvoll eben diese ganze als festigendes Element, aber auch als Abschluss einer thematischen Einheit nehmen. Ich kann also mit dem Buch anfangen und die Tiere werden dort gezeigt, vorgestellt in der Geschichte, sodass die Kinder dann die Vokabeln so einfach automatisch übernehmen. Ich könnte die aber auch, nachdem sie die einzelnen Vokabeln schon erarbeitet haben, diese Geschichte auch als gewisse Krönung hinterher angeben. Ja, aber dabei ist es natürlich auch um das Thema Auswahl der Story wichtig, drüber nachzudenken.
Ja, welche Kriterien legst du bei der Auswahl von Geschichten zugrunde?
Ja, also will ich zu den bereits passend gewählten Angeboten meines Lehrwerks zusätzlich eine Story finden? Da greife ich am liebsten zu einem original englischen Kinderbuch. Das soll natürlich dem Alter, dem Weltwissen und auch den fremdsprachlichen Vorwissen der Schüler angepasst sein. Aber ich finde, sie spiegeln eben die englische Kultur und auch viel Alltägliches wider. Und übrigens, wovor ich warnen muss, bei der Auswahl sollte man sich nicht zu sehr von schönen Bildern verleiten lassen.
Oh, okay.
Es kommt auf den Text und seine Länge an, will ich ein erfolgreiches Hörerlebnis schaffen. Bilder sind selbstverständlich eine gute Verstehenshilfe, die auch eingesetzt werden kann, aber nicht dominieren sollte. Dazu ist jetzt vielleicht nicht gerade der passende Moment, aber ich wollte gerne die Möglichkeiten aufzeigen. Ich bin nämlich auch Anhängerin von diesem Videoangebot, Internetangebot vom British Council, Learn English Kids, das kann sie mal googeln. Da ist es so, dass man nette kleine Geschichten in Zeichentrickvideos findet. Und die haben auch alle Zusatzmaterialien gratis dazu, mit denen ich das Ganze dann vertiefen und aufrollen kann. Bei deren Einsatz, und das finde ich so toll, habe ich die Möglichkeit, die Story natürlich erstmal selber zu erzählen. Okay, dann würde ich als nächste Stufe die Story eben mit den Bildern zeigen. Und es gibt dann die Möglichkeit noch in einem Button, dass ich die zusätzlichen Untertitel anbieten kann. Man kann da also die verschiedenen Skills mit einbeziehen, über reines Hörverstehen, ohne Bilder, dann geschützt mit Bildern und hinterher im Grunde noch mitlesend durch die Untertitel.
Das ist sehr gut. Und was gibt es in Bezug auf das methodische Vorgehen zu beachten?
Ja, damit sind wir bereits bei der Methode der Storytelling und dem Thema des Wie. Man unterscheidet dabei drei Stufen. Es ist ein Pre-Listening, While-Listening und Post-Listening. Ja, Pre-Listening-Activities sind eigentlich dafür da, man sagt auch Setting the Stage. Wie bereite ich einen Einstieg? Will ich das überhaupt? Also jetzt, wenn ich an Wingate denke, hat er das gar nicht getan, sondern er ist butz mit der Geschichte eingestiegen. Aber er ist eben auch vom Beruf Storyteller. Von daher bringt er alles mit. Und auch er hat dazu ein Instrument noch dabei und. Aber ich gehe mal den ganz normalen Weg. Und da wäre es einfach bei dem Einstieg so, dass ich mir so ein bisschen überlege, welches große Wortschatzfeld kommt denn in der Geschichte vor? Also bereite ich das mal damit vor, setting the stage, dass ich sage, give me five und dann heißt es, think of a farm. What can you find on a farm? Und dann müssen die Kinder eben sich überlegen, give me five, aha, cat, farmer, tractor und was da so zusammenkommt. Und das wird dann eben ausgetauscht und wir sind schon mal in der Thematik drin. Ich könnte natürlich auch auf eins der Tiere eingehen, wenn die Tiere bekannt sind und könnte so eine Art TPA-Aufgabe machen. Move like a cat and meow like a cat and bark like a dog und sowas in der Art. Gerne wende ich aber einen Chalk Talk an. Dabei habe ich mir zu Hause überlegt, welche Elemente, es sind meistens so das Setting, also die Örtlichkeiten in der Story, kann ich selber mit meinem dilettantischen Zeichenvermögen an der Tafel darstellen. Und dann skizziere ich zum Beispiel den Ort einer Story. Das war in der einen Story ein Park, in dem sich Kinder dann getroffen hatten. Also fange ich an mit einem Baum. Und das Ganze, was man so malt, wird im Hintergrund von den Kindern im Grunde aufgenommen und ah, a tree, yes, okay, grass kommt dann, a flower und so weiter, so dass ich die Kinder auch schon locker gemacht habe und sie schon ganz in der Thematik, in diesem Setting für die Geschichte drin sind. Und wenn ich das so geleistet habe, danach erst löse ich den Klassenverband ein bisschen auf und lasse die Kinder für eine Story die normale Sitzordnung aufgeben und bitte sie näher ran. Come to the front and sit down in a semicircle. Sit on the floor or the next group sits on the chairs und so weiter. Und dann kommt nämlich das while listening, telling or reading out the story. Das freie Erzählen ist für uns die anspruchsvollste, aber auch die beste Möglichkeit, eine Geschichte zu präsentieren. Man kann den Inhalt durch Gestik, Mimik, zusätzliche Bilder oder Realien gut veranschaulichen, aber man hat dann dabei immer das Verstehen, die Mimik, Gestik der Kinder im Blick und hat dann die Möglichkeit auch, auf das, was man da so wahrnimmt bei den Kindern, die verstehen möchten, darauf einzugehen. Also, ich kann auch noch eine zusätzliche Höraufgabe einbauen, wenn wir erstmal in der Geschichte drin sind. Zum Beispiel könnte ich sagen, when you hear the name of an animal, you stand up oder you clap your hands. Oder when you hear the dog, you make a noise of a dog. Oder when you hear the name of the princess, you shout out, look, what a beautiful lady. Das entspannt die Kinder. Sie hören wirklich in meinen Text, den ich da so erzähle, hinein und ist auch wieder eine von den kleinen Inselchen, die es gilt zu besteigen, zu erreichen. Beim Vorlesen, was man eigentlich sehr häufig macht, kann ich auch genauso variieren, nur dass meine Augen immer wieder am Text kleben und ich dann eben nicht den echten, intimeren Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern habe. Und das beschränkt natürlich meine Möglichkeiten, auf sie noch besser eingehen zu können. Schließlich folgt dann das Post-Listening. Activities following the story. Ich strebe selbstverständlich keine Interpretation an, sondern ich warte auf spontane Reaktionen der Kinder. Die sind sehr oft zweisprachig, also muttersprachlich und ein bisschen Englisch. Aber ich kann dann ja, wenn ich das merke, dass mir so ein Brocken zugeworfen wird, gezielte Fragen nachstellen. Und ich frage dann nach dem Ort. Where does she want to bake a gingerbread man? And what has she got for it? and who wants to make und so weiter. Also nach Ort, Person, Eigenschaften, Handlungen. Und dann kann ich natürlich auch, das nehmen die Kinder oftmals als Herausheben sehr positiv auf, das, was sie mir so geantwortet haben, das verarbeite ich, indem ich das an der Tafel skizziere. Das irgendwie machte ihre Äußerungen noch wertvoller. Und dann kann ich auch das, was wir da so erarbeitet haben, in ein Story-Quiz münden lassen, wo ich also Aussagen mache, the old lady wants to bake a gingerbread man in her garden. Also da müssen sie mir true und false antworten. Und dabei, das merkt man ja schon, geht man als Englischlehrer natürlich da rein, jetzt verknüpfe ich mal das Neue mit etwas Altem und dann werden sie ja merken, dass es nicht stimmt. Und nach 2, 3 solchen kleinen Schritten haben sie die neuen, wenn man so will, Vokabeln auch schon aufgenommen. Was ich auch gern mache, sind eben Szenenbilder malen lassen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Da kann man also eine schöne Bildergalerie draus entstehen lassen und mehr oder weniger fluent dann die Geschichte mit den Kindern erzählen. Ich habe aber auch gerne, und dafür ist auch eine Story da beim Post-Listening, ich kann auch in die Schublade Leseverstehen greifen. Und dafür habe ich dann einen Scrambled Story-Text vorbereitet. Oder einen Lückentext, in dem die Protagonisten dann eingetragen werden müssen. Das macht vielen Kindern viel Spaß und wie man sich schon vorstellen kann, ist das ja nun nicht eine ganz leichte Aufgabe. Von daher ist da wieder Partnerarbeit angesagt. Und bei einer offenen Story, das mag ich ja auch gerne. Also da bin ich ein Freund von diesen Bildergeschichten, die man erst erzählt und dann im Bild verfolgen kann, wo aber am Ende dann nachher abgebrochen wird und ein Bild da mit einem großen Fragezeichen erscheint. Und dann macht es immer Spaß, in der Gruppe nachzufragen, was meint ihr, wie geht die Geschichte weiter? Also findet der jetzt das Kuscheltier oder ist das Kuscheltier überfahren oder wie auch immer? Und das darf dann gerne auch pantomimisch zu einer Antwort führen. Aber es ist dann spannend, wenn sie selber so ihre Vorstellung hatten und auch mitbekommen, dass sie mit mir dinglish zwar, aber doch eine echte Kommunikation zu einem Text geführt haben. Und dann wird es ganz spannend. Dann nämlich nehme ich das Fragezeichenbild weg und lese den Schluss des Autors vor. Und sehr häufig ist es so, dass sie sagen, hab ich doch gesagt, wusste ich doch und so. Aber das ist einfach eine tolle Sache. Und solche Äußerungen, so ein gemeinsames sich um diese sprachlichen Elemente, die wir ja in dem Moment einfach in uns aufsaugen, weil es um den Inhalt, den Plot im Grunde geht, mit den Kindern zu erleben. Und ich denke, das ist auch so der Sense und das, was ein Storytelling ausmacht.
Das klingt doch alles sehr motivierend und machbar. Vielen Dank für den umfassenden Einblick in das Thema Storytelling. Das war It's Time for English, der Podcast für Englisch in der Grundschule von Westermann. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Erfolg beim Englischunterrichten.